Anastasia ist heute Abend. Ich finde das einfach wunderbar, dass wir miteinander sogar singen dürfen. Wir singen in der Schweiz noch nicht, aber es ist ganz wunderbar. Die Freude ist so groß, als wir uns wieder versammeln durften. Freunde, ist interessant. Morgen Abend spreche ich ja über Corona, über diesen Virus, was das zu bedeuten hat, wie wir das einschätzen sollen. Und ich werde morgen Abend ebenfalls, meine lieben Freunde, über Israel sprechen. Dort ist die Welle das zweite Mal jetzt hochgekommen. Wir mussten unsere Reise sogar jetzt im Oktober absagen, weil wir nicht genau wissen, wie sich das entwickelt. Was hat das jetzt für Israel zu bedeuten? Eine interessante Frage, ich spreche morgen darüber. Es hat etwas ganz Eigenartiges ausgelöst, dieses Corona. Meine Freunde, ich habe mich sehr gefreut heute Morgen. Wer den Gottesdienst vielleicht heute Morgen verpasst hat, der sollte vielleicht die CD kaufen oder irgendwie. Ich habe gehört, dass das ja im Internet kommt, die Predigten. Ich freue mich auch darüber. Freunde, die Technik ist weder gut noch böse. Es kommt darauf an, was wir damit machen. Und wir wollen sie gebrauchen, damit das Evangelium, das Wort Gottes, rollen kann. Heute Morgen hatte ich das Thema, meine Freunde, der große Sturm oder die große Furcht. Die große Furcht. Meine Freunde, diese Botschaft von diesem Mann, der ist angekommen, die Leute hatten wirklich Angst, haben Buße getan. Aber wisst ihr, er selber hatte auch Angst. Das war der Grund, warum er floh, Freunde. Wir haben heute Morgen sein Glaubensbekenntnis betrachtet. Ich möchte es euch noch einmal lesen. Das ist so interessant, dieser Mann, der kennt seinen Gott. Er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, er war nun schon aus dem Fisch raus, ach Herr, das ist es, was ich sagte, da ich noch in meinem Lande war, darum ich auch wollte zuvorkommen, zu fliehen, gen Tarsis, also er wollte ja nach Spanien. Denn ich weiß, und das ist jetzt sein Glaubensbekenntnis, Freunde, und ich finde das fantastisch. Ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, Freunde, geduldig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Freunde, das ist der Grund, dass dieser Mensch Angst hatte, Freunde. Er würde jetzt das Gericht verkündigen. Er hat ja gar nicht zur Buße aufgerufen. Er hat gar nicht gesagt, hört mal, ihr müsst euch bekehren und ihr müsst aufhören mit euren Sünden, dann wollen wir mit Gott reden, vielleicht begnadigt er euch. Nein, seine Angst war, dass er das Gericht verkündigt und dass Gott es nicht macht, aus Gnade. Er wollte nicht der Blamierte sein. Und Freunde, ich möchte noch etwas sagen. Wisst ihr, dieses Ninive, das war die Hauptstadt, eine Riesenstadt für die damalige Zeit, eine der allergrößten, wenn nicht die größte. Und er wollte die Feinde Israels, das waren Feinde, die wollte er ausgerottet sehen. Und es war für ihn ein Grund zu fliehen vor Gott, weil er ihn kannte als barmherzigen und gütigen und geduldigen, wunderbaren Vater, der sich gereut. Er wollte nicht der Blamierte sein. Das ist interessant. Meine Freunde, heute Abend jetzt, da kommen wir in meinem Thema zum Fisch. Der große Fisch und die große Rettung. Das zweite Kapitel ist so etwas Faszinierendes, meine Freunde. Das müssen wir zusammen wirklich lesen. Es ist auch interessant, dass Jesus auf diesen Jona anspricht, von ihm redet. Und ich möchte das einmal aufschlagen im Matthäusevangelium, Kapitel 12. Und da lese ich einmal den Vers 40. Matthäus 12, Vers 40. Er hatte es wieder mit den Israelis zu tun, mit den Schriftgelehrten auch. Und die wollten jetzt unbedingt von ihm ein Zeichen haben. Und er redet jetzt von diesem Geschlecht, das da Zeichen haben will und so weiter. Und jetzt sagt er Folgendes. Vers 40. Das Zeichen, das diese böse und ehebrecherische Gesellschaft, diese Art haben will, es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, denn allein das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch. Freunde, dieses gewaltige Wunder wird immer wieder angefochten, schon möglich. Der Walfisch, der kann gar niemanden verschlucken, das ist ausgeschlossen. Freunde, ich bin diesem Namen nachgegangen. Es handelt sich absolut nicht um einen Walfisch, sondern im Griechischen heißt es Ketos. Und dieses Wort, das kann ich übersetzen, sehr großer Fisch. Und ich bin überzeugt, es handelt sich eher um einen Hai. Einer der größten, wenn nicht der allergrößte Fisch, ist der Rhinodon. Rhinodon. Dieser Hai, Freunde, verschluckt einen Menschen ohne weiteres. Und ich weiß noch, sind nun schon wieder ein paar Jahre her, da ist ein Matrose in Hamburg über Bord gegangen, das heißt, der Sturm war so gewaltig, er fiel über Bord und so ein Riesenhai kam, verschluckte ihn, man hat das gesehen, man hat diesen Fisch verfolgt, eine Harpune hat ihn getroffen und der Hai, der Fisch, hat diesen Matrosen wieder ausgespien. Und er war am Leben. Das ist vor ein paar Jahren durch die Weltpresse gegangen. Es war eine große, fantastische Sensation. Also Freunde, dieses Wort, diese Übersetzung hier, die ist falsch. Es ist ein großer Hai gewesen, dieser Ketos, dieses Wort im Griechischen, sehr großer Fisch. Aber ich möchte doch sagen, meine lieben Freunde, ein gewaltiges Wunder ist, dass dieser Mann in diesem Fisch drin, überlegt euch das mal, das muss gestunken haben da und unwahrscheinlich, dass der nicht ohnmächtig war, dass der lebte, Freunde. Und er war so lebendig, dass er jetzt plötzlich beten konnte. Aber ich möchte jetzt zuerst einmal dieses zweite Kapitel aufschlagen und es mit euch lesen. Es ist so etwas Fantastisches. Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch. Ich habe heute Morgen gesagt, Freunde, Gott hat Mittel und Wege genug. Und wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und die Situation kann noch so unmöglich sein. Sollte Gott etwas unmöglich sein, er kann wirklich Wunder tun, das dürfen wir erwarten. Manchmal geht es sehr lang, weil Gott sehr viel Zeit hat und wir wenig. Aber meine lieben Freunde, er sitzt im Regiment. Er hat jetzt einen Fisch geholt, bestellt. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und jetzt kommt das Gewaltige. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Im Schiff, Freunde, da dachte er überhaupt nichts ans Beten. Er wusste genau, warum dieses Ungestüm, dieses schreckliche Gewitter und diese furchtbaren Wellen, dieser Sturm, warum der war, er wusste es, das wegen mir. Und jetzt hat er ein Plätzchen gesucht, wo er sich verstecken konnte. Und so ganz mitten unten im Schiff, dort hat es am wenigsten geschaukelt, dort war er. Und, Freunde, ihr glaubt es nicht, er schlief. Also im Fisch drin jetzt, da ist ihm das Schlafen vergangen. Er betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten im Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich gedachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Meine Freunde, es ist so eine komische Persönlichkeit, dieser Mann. Er kannte Gott, er war wirklich ein Prophet. Gott hatte mit ihm gesprochen. Gott hat ihm einen klaren Auftrag gegeben. Und jetzt hat er gedacht, naja, also dann muss ich da hin in diese Riesenstadt und dann nachher muss ich das da verkündigen und dann plötzlich erbarmt sich Gott und ich bin der Blamierte. Und er hatte sowieso einen Hass auf diese Assyrer, weil das die Feinde waren, die Feinde Israels, Freunde. Die Weltgeschichte, die erzählt das, was mit diesem Assur, mit diesem assyrischen Reich alles war. Und das Alte Testament zeigt uns, wie diese Assyrer gegen Israel auftraten und ihre Könige und Feldmarschälle eine Katastrophe. Und die 10 Stämme Israels sind dann als erstes in die sogenannte assyrische Gefangenschaft gegangen. Erst später kam die babylonische mit Nebukadnezar und dann sind sie deportiert worden in die Stadt Babylon. Also es war eine turbulente Zeit. Heute auch wieder. Ich werde morgen reden, was das für Israel bedeutet, diese Sache. Ich freue mich schon auf morgen. Ich lade euch ganz herzlich ein und wenn möglich bringt noch ein paar mit. Es sind noch ein paar Stühle frei, wie ihr seht. Meine Freunde, ist das nicht gewaltig? Da ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an mein Leben, die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen. Die Erde hatte mich verriegelt ewiglich. Aber, jetzt kommt das göttliche Aber, Freunde. Aber, du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Da meine Seele bei mir verzagte, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel, dein Gebet, als meine Seele verzagte. Freunde, dort im Fisch. Und Gott lässt Dinge zu. Und bei Gott ist auch die Finsternis Licht, Freunde. Und noch etwas Wunderbares. Gott will retten. Und Gott hat Geduld. Deshalb hat er seinen Sohn gegeben. Ein gewaltiger Retter, Wille von diesem Vater im Himmel, von diesem Schöpfer Himmels und der Erde, Freunde. Und das ist das, was der jetzt hier sagt in seinem Gebet, übrigens eines der schönsten Gebete in der Bibel, ist von diesem Jona im Fisch. Da meine Seele bei dir verzagte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel an. Und jetzt pass auf, jetzt komme ich zum Vers 9. Die da halten an dem Nichtigen, verlassen ihre Gnade. Plötzlich verkündigt er Weisheiten Gottes. Ich möchte den Satz noch einmal lesen. Die da halten an dem Nichtigen, an dem Vergänglichen. Und der ganze Mammon, Freunde, das ist ein Betrug. Jesus redet vom Betrug des Mammons, Betrug des Reichtums. Wir haben nichts mitgebracht in diese Welt, wir nehmen nichts mit, wenn wir Abschied nehmen. Meine lieben Freunde, wir können nur einen Magen füllen, in einem Bett schlafen pro Nacht, es sei denn, wir lassen uns wecken, um ins zweite Bett zu übersteigen. Das alles ist nicht wichtig. Die da halten, wisst ihr, festhalten, am Nichtigen, am Vergänglichen, die verlassen ihre Gnade. Und jetzt komme ich zum Vers 10. Ich aber will mit Dank dir opfern. Meine Gelübde will ich bezahlen. Also Freunde, mit Dank. Plötzlich ist dieser Mensch, Freunde, den wir noch im Schiff gesehen haben, unten schlafen, der dann zu den Leuten gesagt hat, nachdem sie ihn erkannten, durchs Los wurde er getroffen, sagte, ja, ich bin das und ihr müsst mich über Bord werfen. Dann wird das Meer still und die wussten nicht, ob sie das überhaupt tun können. Das war klar, das ist sein Tod. Dann haben sie alles über Bord geworfen in diesem Schiff, damit es leichter wird. Und versuchten noch einmal mit letzter Kraft ans Ufer zu kommen, aber es hat nicht sein sollen. Sie haben es nicht geschafft. So schrecklich war das Meer, der Sturm, dieses Ungestüm, Freunde, wie die Bibel da sagt. Und werf mich über Bord. Er war bereit zu sterben. Eine komische Persönlichkeit. Und jetzt redet er gewaltige Dinge in diesem Gebet. Ich aber will mit Dank dir opfern meine Gelübde, meine Versprechen. meine Gelöbnisse will ich bezahlen, denn die Hilfe ist des Herrn. Vergiss das nie. Die Hilfe, das Gesundwerden, das ist alles des Herrn. Halte dich an diesen Herrn. Es kann sein, dass du sagen musst, Herr, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Das war der Jakob dort am Jabbok, wo er mit dem Mann gekämpft hat, bis der Morgen anbrach. Und dann hat er gesagt, lass mich gehen. Und dann hat dieser Mann, Freunde, dieser Jakob, sich mit jeder Faser seines Herzens an diesen Mann, steht nicht, dass das ein Engel war, an diesen Mann geklammert und hat zu ihm gesagt, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht gehen. Du segnest mich denn. Und stellt euch mal vor, dieser Mann, Freunde, hat ihm den Schlag versetzt, den Ritterschlag. Von da an hinkte er. Aber nicht das, Freunde, er hat ihm den neuen Namen gegeben. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, aufrecht wandelnder mit Gott. Mit El war dieser Mann Jesus in seiner Präexistenz, der sich immer wieder mit den Menschen befasst hat, der ewige Sohn, von diesem Sohn, von dem Gott im Psalm 2 sagt, heute habe ich dich gezeugt, heische von mir die Nationen, ich will sie dir zum Erbe geben, war das Jesus, mit dem er da gekämpft hat. Was sage ich Jesus? Mit dem Sohn Gottes, mit dem ewigen Sohn. Das ist so etwas Gewaltiges. Ja, die Hilfe ist des Herrn. Und jetzt pass auf. Jetzt der Vers 11. Und der Herr sprach zum Fische und der spie Jona aus ans Land. Der Herr sprach zum Fische. Wenn Gott spricht, dann tut sich was. Freunde, er hat gesagt, es werde Licht und es ward Licht. Wenn er spricht, dann tut sich was, meine lieben Freunde. Das ist so etwas Gewaltiges. Und lass Gott reden. Und er hat sich offenbart durch Jesus Christus, seinen Sohn. Meine Freunde, Jona ist nun lebendig. Der Fisch hat ihn dort ausgespien, wo er Gott fliehen wollte, wo er nach Spanien wollte unbedingt, statt nach Ninive. Und meine Freunde, jetzt ist es interessant, Gott gibt ihm genau denselben Auftrag. Geh nach Ninive und predige ihnen. Und meine Freunde, jetzt geht er. Jetzt geht er. Und er predigt. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Im Fisch ist es nicht schön. Glaubt es mir. Jetzt kann mir vielleicht jemand sagen, ja, aber das hat es ja auch nur einmal gegeben. Meine Freunde, nein, das möchte ich gar nicht behaupten, wisst ihr, vielleicht nicht gerade im Fisch, aber ich habe ein Wort gesucht in den Klageliedern. Klagelieder des Jeremia. Ich meine, das ist eines der Bücher in der Bibel, das am allerwenigsten gelesen wird. Und ich möchte euch sagen, zu Unrecht. Da gibt es ganz wunderbare Verse Gottes. Natürlich musst du einiges lesen und durchkommen. Und dann kommt plötzlich wieder so ein Felsenwort, auf das du dich stellen kannst. Und ich habe so ein Felsenwort habe ich gesucht und gefunden in den Klageliedern. Und hier möchte ich einmal lesen von Vers 55 an im dritten Kapitel. Klagelieder Kapitel 3 von Vers 55 an. Jeremia spricht hier: Ich rief aber deinen Namen an, Herr, es gibt ein Schreien, Freunde, ein Rufen. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube, und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Du nahst dich zu mir, wenn ich dich anrufe, und sprichst: Fürchte dich nicht. Du führest, Herr, die Sache meiner Seele und erlösest mein Leben. Du siehst, Herr, wie mir so Unrecht geschieht. Hilf mir zu meinem Recht. Aus der Grube. Meine lieben Freunde, wir lesen von dieser Grube im Propheten Jeremia in seinem Buch. Und hier im Kapitel 38. Und ich möchte hier einmal lesen von Vers 4 an. Jeremia 38 von Vers 4 an. Da sprachen die Fürsten zum König: Lass doch diesen Mann töten, denn mit der Weise wendet er die Kriegsleute ab, so noch übrig sind in dieser Stadt. Die Stadt wurde belagert von Nebukadnezar. Desgleichen das ganze Volk auch, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Frieden, sondern was zum Unglück dient. Der König Zedekia sprach: Siehe, er ist in euren Händen, denn der König kann nichts wider euch ausrichten. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Grube Malchia, des königlichen Sohnes, die am Vorhof des Gefängnisses war, und ließen ihn an Seilen hinab in die Grube, da kein Wasser war, sondern Schlamm war da. Und Jeremia sank in den Schlamm. Freunde, der gewaltige Prophet. Es gibt Zulassungen Gottes, meine lieben Freunde, die wir nicht begreifen, nicht verstehen. Zulassungen. Als aber Ebel-Melech, der Mor, ein Kämmerer in des Königs Hause, hörte, dass man Jeremia hatte in die Grube geworfen und der König eben saß am Tore Benjamin, da ging Ebed-Melech aus des Königs Hause und redete mit dem König und sprach: Mein Herr König, die Männer haben übel an dem Propheten Jeremia getan, dass sie ihn haben in die Grube geworfen, da er muss Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König Ebed-Melech dem Mohren und sprach, nimm 30 Männer mit dir von diesen und zieh den Propheten Jeremia aus der Grube, ehe denn er sterbe. Und jetzt kommt dieser Mohr mit den 30 Männern und befreit ihn. Meine lieben Freunde, weißt du, wenn du in so ein Loch, in so einen Brunnen geworfen wirst, wo kein Wasser ist, nur Schlamm, dann bedeutet das, dass du langsam sinkst. Und du kannst dich nicht befreien, unmöglich. Da muss eine Kraft von außen kommen, die dich rauszieht. Du kannst nichts tun. Du kannst nur warten und erleben langsam, wie du in diesem Schlamm versinkst, Freunde. Auch das war ganz schrecklich. Aber Gott hat geholfen. Es gibt Zulassungen, die sind unwahrscheinlich, wenn wir das lesen. Meine Lieben, ich möchte aber jetzt heute Abend noch einmal mit euch das Gebet dieses Mannes im Fisch betrachten. Übrigens, wenn ich an einen Josef denke, den haben sie auch in eine Grube, in ein Loch, in einen Brunnen runtergelassen. Da war zwar kein Schlamm, aber dann haben sie ihn als Sklaven verkauft. Ihn, den Geliebten des Vaters, ihn mit dem schönen Gewand, nicht wahr? Zulassung Gottes. Und er wurde zum Retter der damaligen Zeit, in dem er das Korn gespeichert hat und dann den Menschen gegeben hat, verkauft hat. Unwahrscheinlich. Was soll ich noch sagen? Denkt an einen David. Vollkommen unschuldig. Und dieser Saul, dieser König, Freunde, der will ihn unbedingt töten. Aus Eifersucht. Weil die Mädchen gesungen haben, Saul schlägt 1000. David aber schlägt 10.000. Da kam das in den Saul hinein und jetzt hat er gedacht, naja, das ist mein Konkurrent. Ich 1000, der schlägt 10.000, das kann ich nicht zulassen. Und jetzt will er ihn töten und er muss fliehen, Freunde, und sich verbergen in den Felsklüften und Höhlen und dann nachher in der großen Höhle Adulam, da kommen die Menschen da zusammen da, die armseligen Verschuldeten, die kommen zu ihm und dann macht er aus diesen Menschen eine schlagkräftige, kleine Armee, 600 Mann, aber er ist immer auf der Flucht und dann wird er wieder verraten. Und einmal hätte er ihn beinahe erwischt, dort auf dem Gebirge, dort am Toten Meer, meine lieben Freunde. Da gibt es da diese Berge, da gibt es die vielen Steinböcke und Hirsche und alles Mögliche. Bei Engedi, dort gibt es Wasser, Süßwasser, da können diese Wesen existieren. Und es hätte ihn beinahe erwischt dort, aber Gott hat es nicht zugelassen. Meine lieben Freunde, Gott vertrauen. Wirf deine Hoffnung nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Bleib dran. Ja, meine Lieben, ich dachte, das sagt er in seinem Gebet, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Mit Recht denkt er das. Nachdem er nicht gehorsam war, vor Gott floh. Wasser umgaben mich. Ich sank hinunter. Da meine Seele bei mir verzagte. Wisst ihr, meine lieben Freunde, mit der Seele fühlen wir. Verzagt sein. Niedergeschlagen. Am Ende. Da meine Seele bei mir verzagte, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und jetzt sagt er da, die da halten an dem Nichtigen, an dem Vergänglichen, verlassen ihre Gnade. Und jetzt plötzlich, meine lieben Freunde, möchte er nicht, sondern er will. Welch ein Unterschied. Ich möchte gern, ja, ich möchte eigentlich schon. Aber jetzt, Freunde, ist das vorbei. Ich aber will mit Dank dir opfern. Meine Gelöbnisse, meine Versprechen, mein Gelübde will ich bezahlen, denn die Hilfe ist des Herrn. Das wollen wir uns noch einmal sagen lassen. Wenn du alles vergisst von diesem Abend, nimm das mit. Die Hilfe ist des Herrn. Und wir haben einen Gott, der Wunder tut. Aber auf das Wunder musst du warten. Und das ist schwierig, Freunde. Warten. Und wir möchten immer nachhelfen, ne? Warten. Wenn ich hier von Warten rede, meine Lieben, dann denke ich noch an einen anderen Mann. Ihm wurde verheißen, du wirst ein großes Volk. Er war ein Fürst, Abram. Plötzlich sollte er nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham, ein Vater großer Menge, großer Völker. Und er hatte niemanden, er hatte kein Erbe. Da meinten sie, seine Frau, die Sarah, und er ist, müsste man Gott nachhelfen, vielleicht hat er das so gedacht, mit der Magd, mit der Hagar, und die sollte jetzt auf dem Schoß ihrer Frau, ihrer Chefin, ihrer Herrin gebären, und dann wäre das Kind, würde dann ihr gehören, und Freunde, so ist der Ismael entstanden. Du musst Gott nicht helfen. Du musst warten. Und das ist sehr schwer. Und Freunde, stellt euch mal vor, mit 99 wurde ihm gesagt, du jetzt über ein Jahr, kommt das verheißene Kind, der Izak. Und das ist passiert. Freunde, dieser Abraham lachte. Die meisten meinen, dass nur die Sarah gelacht hat. Was für ein Witz. Er lachte zuerst. Sagte ich mit 100. Und dann die Sarah natürlich, die hat das nun gehört, die lachte auch. Ich mit 90, noch ein Kind. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Das hat er diesem Abraham, der gelacht hat, gesagt. Dieser Abraham, der hatte dann noch eine Bitte, lass doch den Ismael bei dir und vor dir leben. Das hat Gott auch erhört. Ein riesiges Volk ist entstanden. Die ganzen Araber, Freunde. Aber Izak. Und wenn ich den Namen Izak übersetze, heißt das Lachen. Da wurde gelacht. Aber Freunde, er war der Gesegnete, er war der, mit dem die Gnade jetzt weiterging. Abraham, Isaac, Jakob, sprich Israel, und so weiter. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Da gibt es nichts, merkt ihr das. Und wirf deine Hoffnung nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Ich aber will mit Dank dir opfern, meine Gelübde will ich bezahlen, denn die Hilfe ist des Herrn. Und der Herr sprach zum Fisch, und er spie Jona aus ans Land. Lass Gott reden. Meine Freunde, ich will euch etwas sagen. Ich habe mich in dieses kleine Buch da hinein vertieft, wisst ihr. Es ist so etwas Großartiges. Die große Rettung aus dem Fisch. Morgen Abend rede ich ja nun über Corona, was das zu bedeuten hat im 21. Jahrhundert. Wer hätte das gedacht? Im 21. Jahrhundert, dass so etwas passiert, Freunde. Die Chinesen, die hinter dem Mond gelandet sind, dahinter, sie sind immer noch dahinter. Im 21. Jahrhundert tragen wir so Tücher da. Wer schön ist, ist auch so schön. Aber Freunde, was hat das zu bedeuten? Ich sage euch noch etwas. Viele Menschen sind gläubig geworden. Gerade in Italien, gerade in der Lombardei. Durch dieses Virus. Durch Zeugnis von gläubigen Menschen. Ich werde auch darüber morgen berichten. Aber, meine lieben Freunde, dann geht es nämlich weiter. Die große Stadt und die große Umkehr. Was das bedeutet. Die große Rettung. Und dann der große Gott. Und die große Güte Gottes. Und diesmal geht es gar nicht um die Stadt, sondern um diesen komischen Propheten. Freunde, es gibt auch unter den Frommen komische Leute. Und Gott liebt sie doch. Den Aufrichtigen lässt er es gelingen, auch wenn sie noch so verschroben sind. Das war ein total verschrobener Mann. Aber jetzt wollte er. Aber dann hat er wieder versagt. Dann wollte er, dass die umkommen und dann kamen sie nicht um und dann ärgerte er sich. Dann wollte er lieber tot sein. Freunde, und dann wie Gott jetzt diesem Menschen begegnet. Mit was für einer Liebe. Mit was für einer Geduld, um ihn zurechtzurücken, hinzubekommen, dass er normal wird als Gotteskind. Freunde, der hat übrigens die Bibel gekannt. Wenn ihr euch noch einmal vertieft in sein Gebet, dann zitiert er ja die Psalmen. Unwahrscheinlich. Meine Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Kommt wieder. Es ist eine große Gnade, dass wir uns versammeln dürfen und versammeln können. Ich weiß noch, als ich jetzt nach dieser Zeit in der Schweiz das erste Mal wieder in Schaffhausen predigte, dann sind wir da in den ersten Stock gegangen, in diesem wunderbaren Haus. Und da war ein großer Saal, haben wir uns auch so hingetan wie da. Das war eine Freude, dieses Wiedersehen und die Gnade, dass wir uns versammeln können. Gesungen haben wir noch nicht nur gesummt. Am Abend war ich in Bern in meiner Gemeinde. Die große Freude. Da mussten wir auch registriert werden und alles. Meine Lieben, es ist nur Gnade in dieser Endzeit, dass wir diese Freiheit haben. Nützt sie. Nimm zu. Entwickle dich. Ich will dem Herrn opfern, auch Zeit. Und den Weg gehen und auf ihn schauen. Ich beende diesen Abend mit einem Wort. Maranatha. Das war ein Gruß der Gläubigen. Maranatha. Unser Herr kommt. Amen.